Die Wetterau hört, eins am Abend.
Schönen guten Abend, Stefan Erbe ist am Mikrofon. Und heute geht's um eins, und zwar um das exponentielle Wachstum. Klingt kompliziert, ist es für viele Menschen auch, aber durch die Corona-Pandemie haben wir auf einmal ganz oft mit diesem Begriff zu tun. Kurz vorweg, in dieser Sendung geht es nur kurz am Anfang um Corona. Aber es ist ein gutes Beispiel, denn solange die Zahl der infizierten Menschen exponentiell steigt, haben wir ein echtes Problem. Nur wie sehr? Das können sich viele Menschen nur schwer vorstellen. Oder überhaupt mal kurz erklären, was exponentielles Wachstum ist. Wer kann das schon mal so eben aus dem Stegreif? Auf jeden Fall geht beim exponentiellen Wachstum alles immer schneller. Und das Gefühl, das viele haben, dass generell so vieles in unserem Leben auf dieser Erde immer schneller und schneller zu laufen scheint, das scheint nicht nur so, das ist auch so. Und derjenige, der erklären kann, warum das so ist, wo das überall so ist und der auch einen Trick kennt, wie er uns ganz einfach klar machen kann, was exponentielles Wachstum ist, der ist in dieser Sendung zu Gast. Christian Stöcker. Er ist Kognitionspsychologe und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Er leitet dort den Studiengang Digitale Kommunikation. Er hat schon den Bundestag und die Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz beraten. Er ist bekannt durch seine Kolumne im Spiegel Der Rationalist und er hat ein neues Buch geschrieben. Das Experiment sind wir. Und darum geht's um exponentielles Wachstum. Christian Stöcker ist der Meinung, jeder sollte verstehen, was exponentielles Wachstum ist, wie es unsere Welt verändert und dass wir lernen müssen, diese enorme Beschleunigung zu lenken. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen können in dieser Sendung mit dem Titel Exponentielles Wachstum begreifen. Herzlich willkommen, Christian Stöcker.
Grüße.
In Ihrem Buch, Herr Stöcker, geht es ganz viel um exponentielles Wachstum. Das hat jetzt dieses Jahr in der Öffentlichkeit eine viel größere Rolle gespielt, als wir das vielleicht vor einem Jahr noch gedacht hatten, eben wegen der Corona-Pandemie. Haben Sie denn den Eindruck, die Politikerinnen und Politiker in den Regierungen und Parlamenten haben das mit dem exponentiellen Wachstum jetzt ganz gut verstanden?
Ich weiß nicht, ob alle Politikerinnen und Politiker es schon gut verstanden haben. Also bemerkenswert fand ich, dass die Bundeskanzlerin jetzt dreimal habe ich mitbekommen, in der Bundespressekonferenz nochmal das exponentielle Wachstum immer wieder erklärt hat. Also sie zumindest schien den Eindruck zu haben, dass es noch nicht bis überall hin durchgedrungen ist. Aber ich glaube, wenn man sich die politische Debatte über Anti-Corona-Maßnahmen jetzt anschaut, da fällt das Wort exponentiell jetzt wirklich sehr oft. Also da habe ich das Gefühl, dass da schon ein gewisses Umdenken eingesetzt hat zumindest.
Zumindest kennen viele Leute den Begriff. Mhm. Die Vorstellung dahinter, die ist ja trotzdem schwierig. Was meinen Sie? Haben Sie auch den Eindruck, in der Bevölkerung muss man es schon nochmal erklären? Wie ist das in der Bevölkerung? Wie viele Menschen wissen da wohl, was es mit dem exponentiellen Wachstum auf sich hat?
Ja, es wäre sehr interessant, da mal eine Befragung zu machen und die Leute mal es erklären zu lassen. Also was wir aus der psychologischen Forschung wissen ist, wenn man Leuten eine einfache Aufgabe stellt, in der es, da kommt das Wort exponentiell nicht vor, aber es geht um exponentielles Wachstum, Seerosen auf einem Teich, die sich immer wieder verdoppeln. Nach 48 Tagen ist der See zugewachsen. Wie viele Tage vergehen, bis er halb zugewachsen ist? Die richtige Antwort ist 47 Tage, weil die letzte Verdoppelung macht die zweite Hälfte komplett zu. Diese Aufgabe machen ungefähr die Hälfte der Leute, es ist mit Zehntausenden von Menschen gemacht worden, ungefähr die Hälfte der Leute macht das falsch und die meisten von denen, die es falsch machen, tippen auf, nach 24 Tagen ist der See halb zugewachsen, also nach der Hälfte der Tage. Mit anderen Worten, sie ersetzen einen exponentiellen Prozess, bei dem sich alles immer wieder verdoppelt, durch einen linearen, ich mache eine Abkürzung im Kopf. Und das ist wahrscheinlich ein Problem, das wir immer noch haben. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, das die Politik hat bei der Vermittlung der Notwendigkeit von Maßnahmen, weil es den Leuten einfach nicht in den Kopf will, was das bedeutet, wenn sich es nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt.
Das mit den Seerosen habe ich auch irgendwie noch dunkel in Erinnerung. Das war auch mal Thema in der Schule. Aber wie machen Sie denn sonst jemandem ganz schnell klar, was exponentielles Wachstum ist?
Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich das mit den 30 Schritten. Man hat zwei Personen, die machen beide 30 Schritte. Eine Person macht normale Schritte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ist nach 30 Schritten ungefähr 30 Meter weit gekommen. Person 2 macht exponentielle Schritte, das heißt, jeder Schritt ist doppelt so lang wieder vorangegangen. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Und dann kann man sagen, schätzen Sie mal ganz kurz, wie weit kommt Person 2 mit Exponentialstiefeln? Und da ist die richtige Antwort dann sehr verblüffend. Die ist nämlich 27 Mal um die Erde gelaufen am Ende, nach diesen 30 Schritten. Also wäre wahrscheinlich unterwegs ertrunken, weil sie dann irgendwann im Ozean steht. Aber das ist das Wesen des exponentiellen Wachstums. Also in 30 Verdoppelungen passiert sowas Explosives, dass man sich das dann nicht mehr vorstellen kann. Damit kann man ganz schön illustrieren, was das heißt. Ja, also immer wieder verdoppeln ist einfach erzeugt unfassbar mächtige Wachstumseffekte. Und das ist das, was wir uns so schlecht vorstellen können.
Da müssen wir jetzt mal einen Moment drüber nachdenken. Hier ist die Welle Westwetterau und heute geht's um eins, und zwar um exponentielles Wachstum. Christian Stöcker ist bei uns zu Gast, der ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben hat. Begonnen hat er damit, bevor es mit Corona losging. Das beschreibt er auch in seinem Vorwort.
Als das Konzept zu diesem Buch und die ersten Kapitel entstanden, war noch keine globale Viruspandemie in Sicht. Die Vorstellung, dass mitten in Europa viele Menschen maskiert durch ihren Alltag gehen würden, um die Ausbreitung einer unsichtbaren Bedrohung zu behindern, erschien abwegig. Und Exponentialfunktionen waren ein Thema für WissenschaftlerInnen und Wagniskapitalfirmen, nicht für die Hauptnachrichten im Fernsehen. Exponentialfunktionen sind ein zentrales Thema dieses Buches. Aber es geht darin nicht in erster Linie um die rapide Ausbreitung von Covid-19. Die Corona-Pandemie hat das Konzept des exponentiellen Wachstums einer weit größeren Anzahl von Menschen als je zuvor ins Blickfeld gerückt. Wie sehr die Exponentialfunktion mittlerweile aber auch sonst die Geschicke der Menschheit bestimmt, scheint mir noch nicht im öffentlichen Bewusstsein angekommen zu sein.
Und deswegen reden wir heute mal länger drüber. Also, exponentielles Wachstum ist eben auch bei der Corona-Pandemie Thema, aber die ist ja sozusagen zusätzlich passiert, als Sie schon am Schreiben waren. Sie thematisieren ja in Ihrem Buch hauptsächlich andere Entwicklungen, die Ihrer Meinung nach in diesem 21. Jahrhundert wichtig sind. Welche sind das?
Ja, also tatsächlich war es so, dass die Pandemie und die Tatsache, dass exponentielles Wachstum plötzlich in den Nachrichten und in der Bundespressekonferenz vorkommt, für mich total verblüffend. Gleichzeitig ist es schön, dass man jetzt darüber spricht, so schrecklich der Anlass auch ist, weil wir eben von einem ganzen Bündel von Exponentialfunktionen umgeben sind. Ja, das lange ist zum Beispiel die Bevölkerung des Planeten exponentiell gewachsen, das tut sie mittlerweile nicht mehr, aber sie hat sich über viele Jahrhunderte hinweg immer wieder verdoppelt. Mittlerweile ist das exponentielle Wachstum zum Glück beendet. Aber es wachsen auch ganz viele andere Indikatoren. Also zum Beispiel Nitrat in Küstengewässern durch Überdüngung oder Telekommunikation in Entwicklungsländern oder die Bevölkerung in Großstädten oder die Menge CO2, die wir in die Atmosphäre pumpen oder die Geschwindigkeit und Qualität von digitaler Technologie, die verdoppelt sich auch schon seit 50, 60 Jahren, alle 2 Jahre. Also wir haben es mit einer ganzen Vielzahl von Entwicklungen zu tun, die alle exponentiell verlaufen. Also das heißt, alle immer schneller. Und eine ganz zentrale dabei ist tatsächlich das Wirtschaftswachstum. Das wissen die meisten Leute auch nicht, dass eine Wirtschaft, die prozentual konstant wächst, sagen wir mal 2% im Jahr, was Politik so anstrebt vielleicht als Ziel, eine Wirtschaft, die 2% im Jahr wächst, verdoppelt sich innerhalb von 35 Jahren. Also exponentielles Wachstum ist überall um uns herum und das erzeugt auch dieses vage Gefühl der Verunsicherung und der Beschleunigung, glaube ich, das viele von uns im Moment erleben.
Ist dieses Gefühl denn angebracht?
Das ist absolut angebracht, denn tatsächlich ist es so, dass wir, also die Welt, in der wir im Augenblick leben, verändert sich schneller, als sich die Welt in der Geschichte der Menschheit jemals verändert hat. Es gibt so Beispiele, an denen man das so ein bisschen festmachen kann. Also wie lange gibt es im Alltag in Deutschland beispielsweise Smartphones und mobiles Internet? Das sind de facto weniger als 10 Jahre. Ja, also innerhalb von 10 Jahren hat dieses Produkt irgendwie die Gesellschaft vollständig durchdrungen und natürlich auch total verändert, ist ja klar. Also
eine auch weltweit.
Auch weltweit, genau. Beim Auto hat es noch 70, 80 Jahre gedauert, bis alle ein Auto hatten. Beim Smartphone hat es 10, 12 Jahre gedauert, bis alle ein Smartphone hatten. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie rapide die Beschleunigung ist. Und die Beschleunigung hört eben nicht auf. Jetzt haben alle das Gefühl, wir haben jetzt Smartphones, jetzt ist die Entwicklung vorbei. Aber das ist nicht wahr, sondern die Entwicklung geht in exponentiellem Tempo weiter.
Wenn es so viel um exponentielles Wachstum geht, warum hat Ihr Buch denn dann eigentlich den Titel Das Experiment sind wir?
Ja, also im Grunde sind wir ein unkontrolliertes Experiment, könnte man so sagen. Es hat noch nie in der Geschichte dieses Planeten eine Spezies gegeben, der es selbst gelungen ist, diese Art von Veränderung herbeizuführen. All diese Exponentialfunktionen um uns herum, die haben wir alle selbst erzeugt. Ja? Es geht los mit der industriellen Revolution. Natürlich das Bevölkerungswachstum spielt eine Rolle. Es geht los mit der Marktwirtschaft und dem ständigen Wachstum von Volkswirtschaften rund um den Planeten. Aber wir sind die erste Spezies, die diesen Zustand dieser ständigen, immer weiter sich beschleunigenden Veränderungen herbeigeführt hat. Und das Experiment, die große Frage ist, schaffen wir es jetzt damit umzugehen? Oder rasen wir mit immer weiter wachsender Geschwindigkeit auf einen Abgrund zu, in den wir am Ende stürzen. Also der Planet kann die Menschheit durchaus überleben und wird er auch, aber ob die Menschheit selber diese exponentielle Veränderung überleben kann, ist im Moment nicht sicher, würde ich sagen.
Exkurs. Was ist ein Experiment? Ein Experiment ist im Kern ausprobieren, was passiert, wenn man etwas verändert. Die größte Schwierigkeit dabei ist, wenn man es richtig machen will, am Ende mit Sicherheit sagen zu können, dass das, was passiert, auch tatsächlich auf das zurückzuführen ist, was man verändert hat. In der Wissenschaft versucht man, diesem Problem mit dem Prinzip der isolierenden Variation zu begegnen. Es wird unter kontrollierten Bedingungen genau eine Sache verändert, alles andere hält man konstant. Das, was man verändert, wird unabhängige Variable genannt. Das, was man misst, nennt man abhängige Variable. Verändert sich die abhängige Variable je nachdem, wie die unabhängige Variable aussieht? Wird das Schnitzel wirklich zarter, wenn man es vorher kräftig platt geklopft hat? Dazu muss man ein geklopftes und ein nicht geklopftes Schnitzel parallel und ansonsten völlig gleich zubereiten. Ein echtes Experiment hat man nur dann gemacht, wenn es wirklich möglich ist, die unabhängige Variable selbst aktiv zu verändern.
Exponentielles Wachstum begreifen. Das ist der Titel dieser Sendung und darüber spreche ich mit Christian Stöcker. Der kennt sich damit aus, denn er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wir haben eben schon darüber gesprochen, was exponentielles Wachstum ist, dass es generell schwer vorstellbar ist, aber mit den richtigen Beispielen kann man sich dann doch ganz gut vorstellen. Sie haben einige Entwicklungen genannt, die exponentiell ablaufen. Bis vor einigen Jahren das Bevölkerungswachstum, Nitrat in Küstengewässern, die Bevölkerung in Großstädten und der CO2-Ausstoß. Also man merkt, es gibt ganz unterschiedliche Aspekte des exponentiellen Wachstums, ganz unterschiedliche Bereiche, in denen das stattfindet. Auf CO2 und Klima kommen wir nachher nochmal zurück. Jetzt würde ich gerne erstmal über die Computertechnologie sprechen, die sich ja auch rasend schnell weiterentwickelt hat und das immer noch tut. Inzwischen mit neuen Dingen wie künstlicher Intelligenz, kurz KI. Mhm. Ist da eigentlich das Problem, dass wir Menschen zu langsam sind, um mit dieser schnellen Entwicklung irgendwie noch mitzukommen?
Also ich glaube, man kann es immer sich am besten illustrieren, indem man sich so Alltagsbeispiele anguckt. Also so Themen, über die wir in den letzten 10, 15 Jahren, gesellschaftliche Themen, über die wir gesprochen haben. Ja, also Stichwort Fake News, ein Wort, das ich gar nicht mag, aber Desinformation im Internet. Ja, das hat damit zu tun, dass wir jetzt die Medien, die wir konsumieren, uns zum Teil zusortiert werden von lernenden Maschinen. Ja, Google und Facebook sind beides lernende Maschinen, die versuchen sozusagen unsere Bedürfnisse bestmöglich zu befriedigen oder eigentlich ehrlich gesagt eher die Bedürfnisse ihrer Herren, also und das heißt möglichst viel Umsatz generieren. Ja, das erzeugt alle möglichen gesellschaftlichen Effekte, die wir jetzt erstaunt wahrnehmen und heftig darüber diskutieren. Ja, Hate Speech im Internet und Donald Trump wird Präsident und so weiter. All das hat mit dem Internet zu tun. Aber all das hat auch damit zu tun, dass diese Veränderung eben so wahnsinnig schnell verläuft. Cybermobbing, ja, Jugendliche, die depressiv werden, weil sie ihr Leben nicht attraktiv genug für Instagram aussieht. Ja, das sind alles irgendwie, es gibt einen ganz riesigen Strauß von gesellschaftlichen Anpassungsstörungen, die wir sehen können, die alle damit zu tun haben, dass es uns sehr schwer fällt, mit diesem Veränderungstempo umzugehen. Bleiben wir mal beim Smartphone und den sozialen Medien. Sie haben mit Sicherheit schon Eltern kennengelernt, die sich darüber aufregen, dass ihre Kinder ständig ihr Smartphone in der Hand haben, die aber gleichzeitig selber, wenn sie eine Nachricht bekommen, auch beim Essen irgendwie ihr Handy in die Hand nehmen und da drauf gucken. Das hat damit zu tun, dass wir Etikette regeln, die man normalerweise in der Kindheit beigebracht bekommen hat, die existieren irgendwie noch nicht so richtig für diese neue Technologie, weil sie auch in das Leben von den Erwachsenen sozusagen hineingebrochen ist zu einem Zeitpunkt, an dem sie das gesellschaftliche Regelwerk schon ausgelernt hatten, ihrer eigenen Wahrnehmung nach. Ja, das heißt, die Leute benehmen sich selbst daneben, weil sie plötzlich, weil es einen neuen Umstand in ihrem Alltag gibt, für den sie eigentlich keine Regeln gelernt haben. So könnte man es formulieren.
Sie haben das eben mit den sozialen Medien angesprochen. Das lässt sich ja auf verschiedene andere Sachen auch anwenden, bis hin zur Spotify-Playlist. Da kam jetzt irgendwie auch wieder die neue Liste raus, die Tage. Das sind ja alles Prozesse, die ablaufen, in die wir gar nicht reinblicken. Das sind sozusagen Blackboxes für uns.
So ist es. Also da, aber das geht ja mit das geht mit der Suchmaschine los, ne? Also die meisten Menschen in der in westlichen Industrienationen interagieren jetzt schon jeden Tag mit lernenden Maschinen. Jedes Mal, wenn sie eine Suchmaschine benutzen, jedes Mal, wenn sie ein Social Network nutzen, bekommen sie Inhalte gezeigt, die ihnen eine lernende Maschine zusortiert. Das übrigens erzeugt auch wiederum Anpassungsstörungen und Probleme. Ja, also zum Beispiel haben Radikale à la Couleur und Impfgegner beispielsweise im Moment eine größere Reichweite als je zuvor, weil Leute, die sich für diese Themen interessieren, auf einmal hocheffizient entsprechende Inhalte zusortiert bekommen. Bis hin zu Holocaust-Leugnung, wenn sie nach den falschen Begriffen suchen beispielsweise. Ja. Also Wir interagieren ständig mit lernenden Maschinen und diese lernenden Maschinen sind so komplex, dass selbst ihre eigenen Schöpferinnen und Schöpfer Schwierigkeiten haben, ins Räderwerk hineinzugreifen. Das kann man am Beispiel Holocaust-Leugnung ganz schön durchexerzieren. Da hat es, also Google hat Jahre gebraucht, um dafür zu sorgen, dass nicht erstens die Empfehlung ausgesprochen wird, wenn ich ist der Holoc ins Suchfenster eintippe, Google doch mal, ist der Holocaust eine Lüge? Und dann, dass nicht auf der ersten Trefferseite anschließend von den ersten 6 Treffern 4 glasklare Holocaust-Leugner-Sites sind. Mhm. Ja, damit, es hat Jahre gedauert, um dieses Problem zu beheben. Ich habe mir das als in diesem Bereich tätiger Wissenschaftler live angeguckt und da auch ein ständiges Zwiegespräch mit Google gehabt zu diesem Thema. Bei Bing war es übrigens genau das Gleiche, beziehungsweise Bing hat noch länger gebraucht. Da kann man schön sehen, sozusagen, diese Maschinen sind so komplex und funktionieren nach so opaken, undurchsichtigen Prinzipien, dass es selbst für die Leute, die sie geschaffen haben, schwierig und extrem aufwendig ist, an ihrer Funktionsweise in bestimmten Teilbereichen zu drehen. Und das gilt natürlich für Nutzerinnen und Nutzer erst recht. Ja, also wie eine Suchmaschine auch nur im Ansatz funktioniert, wissen die meisten Leute meiner Wahrnehmung nach nicht, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es beispielsweise in der Schule nicht gelehrt wird, was ich auch für einen ganz fatalen Fehler halte.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich habe schon, als ich in die Schule gegangen bin, das war also bis Ende der 90er Jahre, gedacht, das muss irgendwie alles viel mehr im normalen Unterricht stattfinden. Und ich dachte, naja, in 10 Jahren wird es so sein. Ich habe das Gefühl, und so beschreiben Sie das im Buch ja auch, das ist eigentlich immer noch so, wie es in den 90er Jahren war. Was ist das, was Sie am ehesten denken, was in den Schulen oder generell in der Weiterbildung auch insgesamt der Gesellschaft, was man lernen muss, um zum Beispiel mit dieser schnellen Entwicklung in den Computertechnologien, diesen Blackboxes, damit die ein bisschen weniger black werden, hinzubekommen und auch generell mit dem exponentiellen Wachstum umgehen zu können?
Also zum Thema Digitaltechnologie, ich meine, es ist ein absolut eklatanter Missstand, dass wir in Deutschland können Sie im Jahr 2020 immer noch Abitur machen, ohne ein einziges Mal mit der Funktionsweise eines Computers in Berührung gekommen zu sein. Ja, den höchsten auf eine akademische Laufbahn vorbereiteten Schulabschluss können Sie machen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, wie die Weltveränderungstechnologie Nummer 1, die es im Moment gibt, auch nur im Ansatz funktioniert. Ja, das ist natürlich, also das kann so nicht bleiben.
Nein, das beheben wir jetzt, Entschuldigung, wenn ich das kurz einwerfen darf, das beheben wir jetzt, dass wir jetzt an alle Schulen dann WLAN und so reinbringen.
Ja, genau, das ist das Problem. Also die Technik zur Verfügung zu stellen, reicht nicht aus. Also das ist auch notwendig, davon bin ich absolut überzeugt. Also Sie können nicht sagen, wir halten das Internet und die Computer aus den Schulen draußen und in die wirkliche, nämlich voll digitalisierte Welt entlassen wir die Leute dann, wenn sie erwachsen sind. Was natürlich Quatsch ist, weil in dieser Welt leben die eben auch als Kinder schon. Ja? Also die Schule kommt nicht drum rum, sich dieser Tatsache zu stellen.
Aber die Technik allein macht's nicht.
Die Technik alleine macht's nicht, sondern ich muss den Leuten auch ein Grundverständnis dafür verschaffen, wie die Technik funktioniert. Das heißt, es müssen jetzt nicht alle programmieren lernen, aber es sollten alle die Grundprinzipien der Programmierung verstehen. Ja? Ich habe in der Schule gelernt, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Ich kann kein Auto reparieren. Aber ich habe eine grundsätzliche Vorstellung davon, wie das funktioniert. Ja, da wird ein Gasgemisch zur Explosion gebracht und das bewegt einen Kolben und so weiter. Das ist ziemlich nützlich in einer Welt, die sich durch Verbrennungsmotoren so fundamental verändert hat, wie sie das in den letzten 100 Jahren getan hat. Aber wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, wie ein Computer funktioniert oder wie Software funktioniert, wie sollen Sie dann verstehen, Sie verstehen die Welt um sich herum einfach nicht mehr. Ihnen fehlt das Handwerkszeug, um elementare Prozesse zu verstehen. Das Gleiche gilt meiner Wahrnehmung nach für maschinelles Lernen. Ja, es ist gar nicht so schwer, grob zu erklären, wie eine lernende Maschine funktioniert. Ja, so absurd sich das anhört, ist gar nicht so schwer, aber es passiert eben nicht. Ja, ich stelle das immer wieder fest, ich halte Vorträge, in denen ich so die Grundprinzipien des maschinellen Lernens erkläre und dann sind die Leute immer ganz beeindruckt und begeistert und freuen sich, dass es ihnen endlich mal jemand gesagt hat, aber das ist eben eine PowerPoint-Präsentation, die 40 Minuten dauert. Also das ist jetzt kein
Hexen. Das könnte einfach im Lehrplan stehen, ne?
Es müsste in den Lehrplan. Genau.
Man würde ja so, es würde ja sozusagen der Teil Blackbox bleiben, der nun mal in diesen künstlichen Intelligenten bleibt, weil da drin eben Dinge passieren, die man nicht weiß, auch nicht als Entwickler, aber das drumherum, sozusagen den Frame, den man baut, damit die Maschine grundsätzlich funktioniert, den kann man quasi verstehen und insofern die äußere Hülle der Blackbox abbauen, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig, ja, und auch also so die Prinzipien, nach denen die Blackbox eben funktioniert. Mhm. Ja, also wir haben eine Studie gemacht mit kleine qualitative Studie, haben Schülerinnen und Schüler befragt, was sie so wissen darüber, wie die Algorithmen der Suchmaschinen und Social Networks, die sie täglich benutzen, so funktionieren. Und ich sag mal, gefährliches Halbwissen ist noch vorsichtig ausgedrückt. Ja? Also ganz viele Leute, die täglich mit diesen Systemen umgehen, haben absolut keine Vorstellung davon, wie sie funktionieren und machen deswegen auch falsche Annahmen. Also die glauben eben zum Beispiel, dass grundsätzlich, unter Umständen glauben sie grundsätzlich, das, was bei Google weiter oben steht, ist auch besser und richtiger. Aber was, wenn dann da oben plötzlich von 6 Treffern 4 Holocaust-Leugner-Sites sind? Das liegt nicht daran, dass die besser sind, oder das liegt daran, dass die Maschine auf eine bestimmte, durchaus erklärbare Weise funktioniert und ihren Nutzern bei der Nutzung zuguckt und daraus Schlüsse zieht, die in diesem Fall eben absolut fatal sind.
Die Welle Westwetterau und Christian Stöcker ist zu Gast in dieser Sendung und wir sprechen über exponentielles Wachstum und wie das die Welt verändert und wie das insbesondere auch die Gesellschaft verändert bzw. verändern sollte, wie zum Beispiel anders gelehrt und gelernt werden sollte in der Schule. Am Beispiel von Computertechnologie im Vergleich zu vielen anderen Technologien haben wir das besprochen und zwar nicht, weil man unbedingt die Technik kennen muss und selbst programmieren können muss, sondern weil die Computertechnologie und ihre Weiterentwicklung insgesamt so unglaublich viele gesellschaftliche Prozesse in Gang gesetzt hat. Und deswegen ist Christian Stöcker der Meinung, das muss man wissen, das muss man lernen. Jetzt frage ich mich aber, die Entwicklung geht doch so schnell voran, da kommt doch kein Lehrplan hinterher. Da muss man doch sozusagen auf einer Ebene höher ansetzen, damit alle, trotz dass es nicht explizit im Lehrplan steht, mit den aktuellen Informationen mithalten können und den neuen Entwicklungen auch nach der Schulzeit offen gegenüberstehen und mitkriegen, was geht, oder?
Ja, genau so ist es. Also es ist tatsächlich so, der Stichwort lebenslanges Lernen ist bei so Bildungskonferenzen und so weiter schon seit Jahren sozusagen ein absoluter Standardbegriff, der da ständig fällt.
Aber es klingt wie eine Floskel.
Es ist eben so und so oft auch einfach eine Floskel. Genauso wie beispielsweise Medienkompetenz oft einfach nur so eine Floskel ist. Ja, am Ende ist es Medienkompetenz, heißt das mit Excel umgehen. Und genauso ist lebenslanges Lernen oft irgendwie so ein frommer Wunsch, aber real stattfinden tut es natürlich nicht. Also im Grunde müsste man sowas wie das Prinzip Volkshochschule viel stärker zu einem integralen, dauerhaften Bestandteil der Gesellschaft machen. Das kann man vielleicht ein bisschen anders aufziehen als Volkshochschulen im Moment funktionieren, aber eine Welt, die sich exponentiell verändert, erfordert es auch von Erwachsenen, dass sie auch mit 50 immer noch mal wirklich was Neues lernen, weil die Welt, in der sie jetzt leben, eine andere ist als die, in der sie vor 10 oder 15 Jahren gelebt haben. Und der Zeitpunkt, dass man sagt, ich habe jetzt ausgelernt, ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss, der kommt jetzt nicht mehr. Ja, das war vielleicht noch in den 70ern möglich zu sagen, ich habe jetzt alles gelernt, was ich für meine berufliche Laufbahn brauche. Diese Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. So sieht's
aber aus. Geht das? Kann es das menschliche Gehirn tatsächlich bis mit 70 auch noch alles dazu lernen, was so notwendig ist?
Naja, also wenn man ältere Verwandte hat und denen beispielsweise mal erklärt, wie das mit dem Internet so funktioniert, stellt man eigentlich oft erstaunt und erfreut fest, dass die da durchaus, die brauchen vielleicht für alles ein bisschen länger und so, aber die kommen damit durchaus klar. Also natürlich, wir Menschen bleiben lernfähige Wesen, wenn wir nicht irgendwie an irgendwelchen Krankheiten leiden bis zu unserem Tod. Wir lernen langsamer, es fällt uns auch schwerer, uns auf Veränderungen einzustellen. Und auch das ist aber was, was man natürlich trainieren kann. Ja? Also die Vorstellung, es ist für dein Leben ab jetzt eine erforderliche Grundfertigkeit und Fähigkeit, dich weiterhin auf Veränderungen einzustellen, die muss in die Köpfe rein. Und damit muss man in der Schule anfangen und dann darf man eben aber nicht mehr damit aufhören. Das machen natürlich viele Unternehmen beispielsweise ohnehin schon selbstverständlich, dass sie ihre Mitarbeiter fortbilden. Aber es ist sozusagen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe meiner Meinung nach noch nicht so richtig verstanden und auch noch nicht so richtig eingepreist.
Wir Menschen wissen heute aber, anders als noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine Menge über unsere individuellen und kollektiven Beschränkungen und Denkfehler. Vor allem die Sozialpsychologie und die Verhaltensökonomie haben bemerkenswerte Erkenntnisfortschritte erzielt. Noch nie wusste die Menschheit so viel über ihre eigenen Schwächen und wir lernen immer mehr über Methoden, wie wir uns diesen Schwächen widersetzen können. Wenn wir uns jetzt falsch verhalten, denn nicht mehr aus Ignoranz, sondern aus Schwäche und Rücksichtslosigkeit gegenüber zukünftigen Generationen. Wir sind anders als ein Pilz, der Frösche ausrottet, die ihm als Wirtstier dienen und damit am Ende seinen eigenen Lebensraum zerstört. Der Mensch ist in der Lage, die Konsequenzen seines eigenen Handels zu begreifen und sogar dazu zu verstehen, warum es ihm so schwerfällt, sein Verhalten zu ändern.
Meine Kollegin Annika Ma hat gerade noch mal einen Teil vorgelesen mit freundlicher Genehmigung des Blessing Verlags aus dem Buch Das Experiment sind wir von Christian Stöcker. Er sagt, unsere Welt verändert sich durch ganz viele Prozesse mit exponentiellem Wachstum so atemberaubend schnell, dass wir von Krise zu Krise taumeln. Wir müssen lernen, sagt er, diese enorme Beschleunigung zu lenken. Ein innerer Kompass oder inneres Navi wäre dabei ja sicherlich hilfreich. Welche Rolle spielen denn eigentlich Ethik und Religion in dieser Welt voller exponentiellem Wachstum?
Naja, also von mir sehr geschätzter, mittlerweile leider verstorbener Religionslehrer Knut Wenzel Backer hat immer, ich glaube Dietrich Bonhoeffer zitiert, das Festmachen im Absoluten, um flexibel zu sein für das Relative oder so, das ist jetzt nicht sauber zitiert. Also ich, Grundprinzipien ist jetzt aus meiner Sicht jetzt erstmal zweierlei, ob das jetzt religiöse oder ethische oder aus irgendwelchen Philosophien abgeleitete sind. Es gibt ja auch noch andere Dinge als Technologie und Markt und Kommunikationsplattform und so weiter, sondern also die Grundfrage, was ist eigentlich gut, was ist das gute Leben, was macht Menschen dauerhaft glücklich und zufrieden, die ist, glaube ich, wird im Moment eher wichtiger als weniger wichtig. Ja? Weil also wir stellen eben fest, dass ein Teil des Problems ist ja, dass wir sozusagen die Marktwirtschaft, ohne jetzt hier revolutionärisch klingen zu wollen, so ein bisschen aus Versehen auch zu so einer Art Ersatzreligion gemacht haben in Teilen, ja, und dass sozusagen das der Konsum von Produkten als Bürgerpflicht, das sieht man im Moment übrigens in der Diskussion über Weihnachtseinkäufe und so weiter ganz deutlich wieder, so ein bisschen der Konsum ist zu einer Aufgabe geworden. Und das ist aber das psychologisch völlig klar und auch klar belegt, dass man sich eben nicht glücklich kaufen kann. Also, wenn man will, dass die Menschen in dieser sich exponentiell verändernden Welt irgendwie es schaffen, ein gewisses Maß an Zufriedenheit zu erreichen und zu behalten, dann muss man woanders hingucken. Und ich glaube, das ist auch was ein ganz zentraler Punkt ist, der im Moment auch nicht so richtig ausreichend diskutiert wird.
Müssen da die Kirchen ihren Blick schärfen auf die Sachen, die wirklich wichtig sind, also jetzt, heute, um diesen Kompass sozusagen, den Kompass des Guten klar zu machen?
Also ich ganz ehrlich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um den Kirchen Ratschläge zu geben. Also ich glaube, es wäre für die Kirchen und alle anderen jetzt nicht primär kommerziell motivierten Organisationen und gesellschaftlichen Institutionen wichtig, sich der Tatsache zu stellen, dass diese Welt, in der wir leben, jetzt so ist. Dass es eine Welt ist, die sich permanent exponentiell verändert. Und welche Schlüsse man dann da im Einzelnen für sich selbst daraus ableitet, würde ich sagen, das hängt so ein bisschen von der DNA der jeweiligen Gruppierungen und Organisationen ab. Aber ich glaube, da kommen die Leute dann schon selbst drauf, was das möglicherweise für sie bedeuten kann. Wichtig ist erstmal, dieses Bewusstsein herzustellen.
Ja.
Denn im Moment ist es ein vages Gefühl. Und es ist aber eben nicht nur ein vages Gefühl, sondern es ist klar, Nachweis und messbar. Und das muss man sich klar machen.
Welle West Wetterau in den Welle West Weihnachtswochen. Am Mikrofon ist Stefan Erbe und wir sprechen heute mit Christian Stöcker, Psychologe und Wissenschaftsredakteur, der ein Buch geschrieben hat, Das Experiment sind wir. Jetzt haben wir über so viele Dinge gesprochen.
Exponentielles Wachstum, was den Klimawandel angeht und die Folgen dessen. Dieser Wandel, der so exponentiell abläuft, wie wir das gerade besprochen haben. Diese ganzen anderen, also muss man denn Angst haben vor dieser Entwicklung, in der wir da sind?
Also als Menschheit müssen wir Angst haben vor dem absolut realen Risiko, dass wir den Planeten für uns selbst unbewohnbar machen im Augenblick. Ja, wir haben das 6. Massenaussterben in der Geschichte des Planeten ausgelöst. Das 5. war der Asteroid, der die Dinosaurier ausgerottet hat, ja, um mal also das einen Vergleichspunkt zu setzen. Damals sind auch alle Korallenriffe abgestorben. Das passiert bei jedem Massenaussterben. Und wir sind gerade dabei, den gleichen Effekt mit unserer CO2-Einlagerung in der Atmosphäre zu erzeugen. Ja, auch die Korallenriffe sind schon dabei zu sterben, weil der Ozean versauert und immer wärmer wird. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem, das mit dem natürlich zusammenhängt, ist der Klimawandel, der menschengemachte. Auch da wir können den Planeten in einen Zustand versetzen, der weite Teile der Erdoberfläche für uns Menschen unbewohnbar macht. Ja, ich weiß nicht, ob Angst jetzt der richtige Begriff ist, aber es ist schon ich glaube, das Problembewusstsein ist bei vielen Leuten immer noch nicht ausgeprägt genug. Ja, und deswegen tut sich auch die Politik an so vielen Stellen so schwer, tatsächlich irgendwie schnell genug zu handeln und vertagt und vertröstet immer wieder, weil den Leuten immer noch nicht klar ist, was für eine unglaubliche Gefahr droht im Augenblick, glaube ich.
Und wie kann man das machen? Da sind Sie ja nun auch der Psychologe. Welchen Knopf muss man denn drücken bei den Menschen, damit sie das Verständnis dafür entwickeln?
Also ein Vorgang, der, und das ist fast ein bisschen tragisch, aber es wird trotzdem in dieser Hinsicht helfen, der schon im Gange ist, ist, das Problem am Klimawandel ist ja, dass er als Vorgang so langsam verläuft erstmal, dass er erstens also journalistisch relativ schwer zu bearbeiten ist, ja, weil er über lange Zeit keine Nachrichtenereignisse im engeren Sinne generiert hat, ja, und Journalismus berichtet eben nicht über Dinge, die sehr langsam sich vollziehen, sondern über Dinge, die passieren, ja. Das ist das eine, das ist übrigens auch im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Corona so ein Problem. Aber in der Psychologie ist es so, wenn Sie sich an etwas gut erinnern können, dann haben Sie auch das Gefühl, dass es wahrscheinlicher ist, dass dieses Ereignis erneut eintritt. Und wenn Sie sich an etwas gut erinnern können, dann halten Sie keine, und das ist was Bedrohliches, dann steigt auch die Bedrohungswahrnehmung gegenüber diesem Ereignis oder diesem Umstand. Und was wir im Moment sehen, also wir haben ja jetzt bereits klar auch von zuordnbare Auswirkungen des Klimawandels, ja, von tauendem Permafrostboden in Sibirien und anderen Teilen des nördlichen Polarkreises bis zu überschmelzendes arktisches Eis bis hin zu den gigantischen Waldbränden in Kalifornien, in Australien, zum Teil auch im Amazonas-Regenwald. Also wir haben eine ganze Reihe riesige Hitzewellen. Wir haben jetzt 3 dürre Sommer hintereinander gehabt in Deutschland. Den Leuten wird, glaube ich, im Moment sehr klar und auch zunehmend klar gemacht, dass dieser Prozess bereits im Gang ist. Und das ist einfacher und das ist wirklich tragisch in dem Moment, in dem er sichtbare Ereignisse produziert. Wenn ich der Politik einen Ratschlag geben würde, würde ich sagen, weist auf diesen Zusammenhang noch deutlich stärker hin und sagt immer wieder, Leute, es passiert schon. Wenn wir nicht jetzt langsam was machen, dann wird es immer weiter immer schlimmer. Redet mal über die Szenarien, sprecht mal darüber, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird, wenn wir so weitermachen und wie sie, selbst wenn wir jetzt anfangen zu handeln, trotzdem aussehen wird. Sprecht darüber, in welcher Welt eure eigenen Kinder und Enkel werden leben müssen. Macht das zum Thema und drückt euch nicht immer zu davor, es mal auszusprechen, worum es eigentlich geht.
Leute, die das gemacht haben während der Corona-Pandemie, sind zum Beispiel Herr Lauterbach von der SPD, der dann oft beschimpft wird, auch auf Twitter und so, als der Panikmacher. Jetzt hat er oft recht behalten, was er gar nicht unbedingt wollte. Ist es also trotzdem das Richtige, das so zu machen, wie Sie gerade gesagt haben, auch wenn man sich dann vorwerfen lassen muss, Sie wollen die Menschen ja nur in Angst und Schrecken versetzen und in Panik mit ihren Horrorszenarien?
Naja.
Ist das vielleicht sogar genau das Ziel, dass man damit auch verfolgt, damit gehandelt wird? Greta Thunberg hat das ja auch mal so gesagt,
I
ich will, dass ihr Panik habt.
Ja, genau. Richtig. Also Panik ist, glaube ich, jetzt kein sinnvoller Zustand, in dem man die Leute versetzt. Panik ist ja ein Zustand, in dem die Leute eben nicht mehr klar denken. Ja, sondern weil das Richtige ist Risiko und Gefahrenbewusstsein. Und davon brauchen wir mehr. Und ehrlich gesagt, also ich glaube, Karl Lauterbach kann damit leben, dass Leute ihm Panikmacher vorwerfen. Die Leute, die das Wort Panik machen, das ist ja übrigens interessant, die Überlappung ist sehr groß im Zusammenhang mit Klimakatastrophe und Corona in den Mund nehmen. Diesen Leuten darf man nicht mehr zuhören. Ja, das sind Leute, die betreiben Propaganda. Ja, weil es ist ja nicht so, dass es da irgendwer einen Zweifel oder irgendwie zwei Meinungen darüber gibt, was passiert, wenn man exponentielle Ausbreitung eines in so und so viel Prozent der Fälle tödlichen Virus hat. Und es gibt auch keine zwei ernsthaft begründbaren Meinungen mehr darüber, was der menschengemachte Klimawandel mit dem Planeten anstellen wird. Ja, die Leute, die das weiterhin behaupten, und das sind die Leute, die so Begriffe wie Panikmache und Horrorszenario benutzen, das sind Leute, die betreiben Propaganda oder sie haben es selber noch nicht so ganz verstanden. Da muss man in freundlichen Worten sagen, wissen Sie was, auf dieser Basis diskutiere ich nicht mehr. Dass wir gehen jetzt nicht immer wieder hinter den bereits etablierten Zustand der Fakten zurück, sondern wir sprechen jetzt über Lösungen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es ist so, die Leute, die immer Panikmacher sagen, das ist eben in Wirklichkeit, auch was den Klimawandel angeht, längst eine Minderheit. Ja? Es gab im vergangenen Jahr eine große Umfrage, die das Bundesumweltministerium alle 2 Jahre macht. Und da ist eine Frage, die da gestellt wird, ist immer, wie zufrieden sind Sie mit der Klimapolitik der Bundesregierung? Und zufrieden mit der Klimapolitik der Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt waren 3% der Deutschen. Ja? Der Rest nicht. Also die Leute haben es längst verstanden. Und ich glaube, dass im Moment den Leuten, die es nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen, und die gibt es natürlich auch, denen wird im Moment immer noch viel zu viel Raum eingeräumt. Und es wird mal Zeit, mit den Leuten zu sprechen, die es verstanden haben oder denen, die es vielleicht noch nicht verstanden haben, die aber noch zu erreichen sind und sich davon zu verabschieden, ständig ausgerechnet noch die umstimmen zu wollen, die in einer Parallelrealität leben, in der falsch richtig und richtig falsch ist.
Christian Stöcker, Sie sprechen in Ihrem Buch im Kapitel Was wir dem Planeten und uns selbst antun, nicht erst seit gestern, ein Problem an, nämlich, dass das Klima auf Staatsgrenzen keine Rücksicht nimmt, wir deswegen international zusammenarbeiten müssen. Soweit so klar und nicht wirklich neu. Aber Sie sprechen dann auch von 3 Arten von Fallen, wie man sie in der Psychologie bezeichnet, Fallen, die Menschen in selbstzerstörerische Handlungsweisen führen, wie man sie weltweit beobachten kann. Also Denken in Abschottung, Handeln wider besseren Wissens. Sie nennen da zum Beispiel Brasilien, wo Präsident Jair Bolsonaro den Regenwald abbrennen lässt, oder Australien, wo die Kohleförderung angetrieben wird. Also 3 Fallen aus der Psychologie und die hören wir uns jetzt an.
Soziale Fallen. Die anderen fischen mit Dynamit. Das macht zwar die Korallenriffe kaputt und damit bald auch die Fischbestände, von denen wir alle abhängen. Aber bis dahin fangen meine Konkurrenten viel mehr Fische. Warum sollte ich dann nicht auch mit Dynamit fischen, solange es noch geht? Zeitliche Fallen. Es mag ja sein, dass mein Verhalten irgendwann in der Zukunft negative Konsequenzen haben wird, aber im Moment bringt es mir Vorteile. Billige Energie zum Beispiel oder bequemen Transport. Der Schaden scheint in ferner Zukunft zu liegen, also ignorieren wir ihn. Räumliche Fallen. Es mag ja sein, dass es für die Einwohner von Kiribati oder Mikronesien irgendwann ungemütlich wird, wenn das Wasser weiter steigt. Aber was geht mich das an? Mein Haus steht auf einem Hügel, weit weg vom Meer.
Heute geht's um eins, und zwar exponentielles Wachstum im Gespräch mit Christian Stöcker. Das Gespräch haben wir übrigens am letzten Samstag, den 5. Dezember, aufgezeichnet. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf Computertechnologie und künstliche Intelligenz, die ja eine Folge dessen ist, dass in der Computertechnologie alles so exponentiell wächst. Und da ist ja auch noch kein Ende in Sicht, auch wenn da irgendwie was Neues kommen muss, das haben Sie ja auch beschrieben. Mal unabhängig davon, diese künstliche Intelligenz, könnte die uns vielleicht auch helfen, andere Probleme, die wir durch das exponentielle Wachstum haben, also zum Beispiel den Klimawandel, zu bewältigen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, nicht jede technologische Entwicklung ist eine Entwicklung, die für die Menschheit verhängnisvoll ist. Ja, wir haben jetzt unglücklicherweise die auch wirtschaftlich mächtigste technologische Entwicklung der letzten 200 Jahre war eben das Prinzip der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Ja, das hat unfassbar viel ausgelöst. Aber es gibt andere technologische Entwicklungen, die uns, von denen wir hoffen müssen, dass sie exponentiell verlaufen. Und glücklicherweise gibt es auch welche, die bereits exponentiell verlaufen, die uns wirklich helfen können. Bestes Beispiel ist, wir haben im Moment exponentielles Wachstum beim Zubau von Photovoltaikkapazität. Ja, Photovoltaikkapazität auf dem Planeten Erde wächst exponentiell, und zwar schon seit 10 Jahren oder so. Ist immer noch viel zu wenig, aber das ist die Art von Wachstum, die wir brauchen. Künstliche Intelligenz mit ihrer extremen Veränderungsgeschwindigkeit kann uns deshalb helfen, weil sie, wenn man sie richtig einsetzt, künstliche Intelligenz ist nicht so ein guter, präziser Begriff, maschinelles Lernen würde ich lieber sagen, weil es uns dabei helfen kann, wissenschaftlich-technische Probleme, die wir haben und von denen wir genau wissen, dass wir sie lösen müssen, schneller zu lösen. Das kann sie gut. Also Beispiel, im Moment beschäftigen sich in der Biotechnologie und den Biowissenschaften viele sehr intelligente Leute mit der Frage, wie sehen Proteine aus, wenn sie aus einem DNA-Strang abgelesen und dann gefaltet, also gebaut werden. Ja, Proteine sind extrem wichtig, weil unser ganzer Körper und das ganze Leben auf dem Planeten basiert auf Proteinen. Es gibt mehrere 100 Millionen Proteine über alle Lebewesen hinweg. Im menschlichen Körper gibt es wahrscheinlich mehrere 10.000. Und das ist wahnsinnig schwer, auf Basis von einem Stückchen DNA vorherzusagen, wie das Protein, das daraus entsteht, aussehen wird. Das ist aber auch total nützlich, weil man damit zum Beispiel Krankheiten bekämpfen kann. Die Tatsache, dass wir jetzt einen Corona-Impfstoff haben, verdanken wir der Tatsache, dass wir wissen, wie das Spike-Protein auf dem Coronavirus aussieht, weil das ist ein Angriffspunkt. Diese Aufgabe, diese Woche eine nagelneue Nachricht, kann jetzt eine von einer Google-Tochter gebaute lernende Maschine namens AlphaFold besser und schneller als alle Profi-Teams von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zum Teil an einer einzelnen Aufgabe dieser Art 10 Jahre mit wahnsinnig viel Rechenleistung arbeiten. Ja, also plötzlich eine absolut fundamentale Aufgabe in der Medizin, der Biotechnologie, lässt sich jetzt viel, viel, viel schneller und viel effektiver lösen mit Hilfe einer lernenden Maschine. Anderes Beispiel, Materialforschung. Ja, Sie können mit lernenden Maschinen Materialien finden, die bestimmte Aufgaben viel besser und effektiver lösen können als die wir bis jetzt haben. Und sowas brauchen wir ganz dringend. Beispiel Photovoltaikzellen. Ja, also wenn Sie bessere Photovoltaikzellen bauen wollen, brauchen Sie dazu, die höhere Effizienz haben beispielsweise, mehr Strom aus der gleichen Menge Sonne machen können, brauchen Sie bessere Materialien. Und die Materialforschung profitiert im Moment auch immens von maschinellem Lernen. Also an ganz vielen Stellen bekommen wir jetzt neue Werkzeuge, die schneller sind als die alten Werkzeuge. Und wenn wir die richtig einsetzen, dann können sie uns auch dabei helfen, unsere Probleme zu lösen.
Klingt so, als hätten Sie durchaus einen optimistischen Blick in die Zukunft.
Ja, sag mal, ich bemühe mich um einen optimistischen Blick in die Zukunft. Das ist nicht immer einfach, ja. Also natürlich gibt es immer wieder Rückschläge, aber ich habe 3 Kinder, ja. Ich möchte gerne, dass die auch noch auf einem lebenswerten Planeten leben. Und ich finde schon, es gibt viele Beispiele für das, was die Menschheit in dieser Zeit der exponentiellen Veränderung erreicht hat, was durchaus Hoffnung macht. Ja? Also das exponentielle Wachstum der letzten 50, 60 Jahre hat auch dramatisch reduzierte Kindersterblichkeit rund um den Planeten erzeugt. Viel bessere medizinische Versorgung. Elementare Bildung gibt es für fast alle Kinder, und zwar beiderlei Geschlechts, fast überall auf dem Planeten mittlerweile. Die Zahl der Leute, die in extremer Armut leben, sinkt immer weiter. Also wir haben eigentlich durchaus begonnen, die Menschheit in die richtige Richtung zu bewegen in vielen Punkten. Aber wir haben halt dabei gleichzeitig unglücklicherweise eine Beschleunigung erzeugt, die uns auf den Abgrund zuträgt. Und jetzt müssen wir unsere Innovationskraft und unsere Entschlusskraft dazu einsetzen, da die Kurve zu kriegen und die Richtung zu ändern.
Exponentielles Wachstum. Das, was eigentlich so trocken klingt, hat Christian Stöcker, das muss ich wirklich mal sagen, in seinem Buch Das Experiment sind wir wirklich auf eine ganz einerseits unterhaltsame und aber auch unglaublich informative Weise zusammengefasst. Macht klar, in welchen verschiedenen Bereichen der Welt exponentielles Wachstum stattfindet. Und man erfährt auch so ein bisschen den Hintergrund. Also wir hätten noch über viele Sachen sprechen können. Wir hätten noch viel mehr über die künstlichen Intelligenzen sprechen können, die dazu in der Lage sind, komplexe Spiele, die noch komplizierter sind als Schach inzwischen zu spielen und damit gegen Menschen zu gewinnen, weil sie an bestimmten Punkten ganz anders denken, in Anführungszeichen, als das, womit der menschliche Gegenspieler rechnen würde. Die ganzen Fragen, die dahinter stecken, was bedeutet das eigentlich für die Wissenschaft, wenn künstliche Intelligenzen Blackboxen sind, in denen man nicht so genau nachvollziehen kann, wie sie von A zu B kommen. Es geht ganz viel auch um Themen der Psychologie, die wir auch nur angerissen haben, zum Beispiel kognitive Verzerrungen und dann natürlich noch ganz wichtig, noch viel mehr Aspekte zum Thema Klimawandel. Wir konnten das alles jetzt nur streifen, aber ich muss wirklich sagen, sehr schönes Buch, hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Wir sollten es vielleicht auch der Bundeskanzlerin oder den Parteivorsitzenden der großen Parteien im Bundestag auch mal schicken.
Ja, das wird möglicherweise als unhöflich erlebt. Aber ja, also ich bin wirklich der Meinung, deswegen habe ich das Buch geschrieben. Ich finde wirklich, es sollte einfach Allgemeinbildung sein, was da drin steht. Ja, und das ist übrigens das Lustige, ne, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe da mit AlphaFold. Das ist ja von diese Woche, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, diese Woche passiert. Wenn Sie das fünfte Kapitel des Buchs gelesen haben, in dem geht es um, das heißt DNA gleich Daten gleich DNA. Da geht es um diese Verschränkung Biotechnologie und KI. Und im Prinzip, ja, ist da sozusagen das vorhergesagt, was jetzt völlig für mich überraschend irgendwie in so kurzer Zeit da schon wieder passiert ist. Also da kommt der erste Erfolg von DeepMind bei so einem Proteinfalter-Vorhersagewettbewerb vor. Aber jetzt haben sie den nächsten halt auch gewonnen und zwar mit so weitem Abstand und so exzellenten Ergebnissen, dass die Leute, die in dem Bereich tätig sind, jetzt sagen, das Problem ist jetzt gelöst. Und da knapst die Forschung in dem Bereich seit 50 Jahren dran rum. Also es ist wirklich, es passieren im Moment so viele Sachen so schnell, dass die Leute immer noch nicht begriffen haben, was eigentlich gerade los ist. Und es ist nicht alles schlecht, sondern es passiert manchmal so.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Corona-Pandemie irgendwie wie so ein Katalysator ist, weil ja so viel geforscht wird in der gleichen Richtung an Medikamenten und Impfstoffen. Da geht es ja auch super schnell voran. Ja,
wobei, also das in dem Bereich, es würde sowieso explodieren. Es ist tatsächlich so, also dieser Bereich Biotechnologie, in den USA werden Hunderte von Milliarden Dollar im Jahr mit Biotechnologie umgesetzt. Ja, also halt oft in der Landwirtschaft oder weil irgendwelche Zellen gezüchtet werden, die beispielsweise für Medikamentenherstellung irgendwelche bestimmten Substanzen produzieren. Ja, Insulin wird seit den 70ern mit künstlich hergestellten Insulinerzeugungszellen hergestellt. Also das ist längst in vollem Gange und damit wird auch eine Menge Geld verdient. Aber das ist was so ein bisschen, die Computer haben die Leute halt zu Hause stehen. Ja, das haben sie vor Augen. Aber dass in dem Bereich auch wahnsinnig viel passiert, das kriegt man gar nicht so mit. Ja, das kriegt man nur dann mit, wenn es halt plötzlich tatsächlich, das ist ja atemberaubend, dass irgendwie im März ist das Ding A, vollständig sequenziert, das Virus und B, dass dieses Spike-Protein in seiner Form tatsächlich beschrieben. Und im November haben wir drei verschiedene Impfstoffe. Ja, das hat so schnell hat das noch nie geklappt in der Geschichte der Menschheit. Also das ist, es ist sozusagen die Probleme, die da gerade gelöst werden, weil die meisten Leute über diese Probleme an sich gar nichts wissen und über diese Vorgänge, in denen da sich so diese Beschleunigung vollzieht, gar nichts wissen, weil sie eben keine Fachleute sind. Das ist absolut atemberaubend und es wird auch eben weitergehen. Also das ein Problem, das dabei natürlich entsteht, ist, Google ist jetzt im Moment wahrscheinlich das sozusagen, hat das mächtigste Biotech-Werkzeug geschaffen, das es gibt auf dem Planeten. Das gehört jetzt Google. Mhm. Ja, einer Firma, die da vor 4 Jahren irgendwie noch keiner auf dem Zettel hatte, dass die da jetzt plötzlich einsteigen.
Christian Stöcker, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben uns natürlich auch nicht getroffen, sondern auf die Entfernung miteinander gesprochen. Aber es klingt so und es hat sich auch so angefühlt, als säßen wir nebeneinander. Vielen Dank und machen Sie es gut.
Ich danke Ihnen, Herr. Machen Sie es gut. Tschüss.
Und wenn Sie mehr darüber lesen wollen, dann gehen Sie mal in den Buchladen. Das Experiment sind wir, heißt das Buch von Christian Stöcker, erschienen im Blessing Verlag. Ist vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn Sie wollen. Am Mikrofon war Stefan Erbe. Tschüss.